No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 190. Servus, Stefan.
Hallo, Markus.
Stefan, schön, dich zurückzuhaben.
Ja. Ja, ich finde es jetzt auch schön, dann seit der 91. Minute davor hätte ich mir gedacht, beendet man das Projekt.
Ja gut, es ist ja nicht so, dass das erste Mal durch unsere Köpfe gegangen ist, wenn man sich dann nicht nur darüber ärgert, wie die eigene Mannschaft spielt, beziehungsweise sich die Ergebnisse gestalten, sondern dann auch denkt, scheiße, und ich muss auch noch drüber reden, über den Dreck. Ja,
das ist wirklich ein Thema. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich stehe da im Stadion und überlege mir schon, was ich alles mache, damit ich wieder gut drauf bin, wenn die Aufnahme startet. Auch wenn wir zwei Tage später aufnehmen.
Aber ich muss ehrlich sagen, mir geht's so, wenn wir dann reden, und wir reden ja im Vorfeld auch immer ein wenig, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber dann geht's mir irgendwie gleich besser.
Ja, aber ich kann dich auch anrufen und wir können reden.
Ja, du, sicher. Aber dann probieren wir das vielleicht in Zukunft sofort nach dem Match, dass wir dann telefonieren. Vielleicht geht es uns dann jeweils wieder besser. Who knows?
Ja,
du. Aber wahrscheinlich wird es dann so sein, dass du dann mal wieder nicht erreichbar bist, wie so oft.
Entschuldige mal. Also diese Vorwürfe da, diese in den Raum geworfenen Vorwürfe, die niemand kontrollieren kann und nachweisen kann. Jeder weiß, wie verlässlich ich antworte. Es sind zwar meistens zwei Tage dazwischen, aber ich antworte. Ja. Und nein, Markus, du brauchst am Freitag nichts mitnehmen.
Okay, na prima. Hast du ja auch nichts verdient, genau. Okay, aber lieber Stefan, wir haben einiges, was wir besprechen wollen, müssen, dürfen. Anfangen, denke ich mal, tun wir einfach mal mit dem Sportlichen. Da hat die Austria am Samstag vorlegen müssen irgendwo. Wir haben so ein bisschen spekuliert Richtung Stefan Helm oder auch nicht. Und sie hat es dann, darf ich das so sagen, mit Mühe und Not getan.
Ja, das ist auch sehr freundlich ausgedrückt, meiner Meinung nach. Weil man könnte ja fast glauben, die Austria nimmt sich Anleihen an Hütteldorf und versucht, den Fußball der Hütteldorfer zu kopieren. Und weil man sich denkt, die punkten regelmäßig, spielen aber auch an Topfen. Jetzt spielen wir halt auch an Topfen und hoffen wir, dass wir auch punkten. Das ist jetzt am Samstag funktioniert. Aber es war ein Kick, der nicht zum Anschauen war. Also ich kann da gar nicht viel drüber sagen, weil er war nicht zum Anschauen. Nein, ich habe eh hingeschaut. Es wurde versucht, neue Impulse zu setzen mit ein bisschen einem neuen System. Also es hat Lee, der erste verpflichtete Lee, der Kangi Lee, hat im defensiven Mittelfeld begonnen. Juhu, die Austria hat einen Sechser, der es auch gelernt hat und der auch einen Sechser spielen kann. Aus diesem Grund hat er auch alleine auf der Position Nummer 6 gespielt. Also er hat keinen zweiten neben sich gehabt. Barry und Fischer waren eher offensiv orientiert. Vor allem Fischer war sehr offensiv orientiert. Der hat die linke Position vorne besetzt, Eggestein in der Mitte und rechts Zakaria. Und Fischer hat eigentlich, glaube ich, so offensiv gespielt wie noch nie in dieser Saison. War sehr, sehr bemüht, war einer der Aktivposten im Spiel, aber hat halt auch oft glücklos agiert. Ja, und das war schon die Änderung. Und wenn man sich dann, jetzt springe ich schon nach dem Spiel, auf den Zeitpunkt nach dem Spiel, weil wenn man sich dann die Interviews anhört, die dann nachher gekommen sind, dann hat man gehört, dass sie überrascht waren von der Intensität, die der GRK gegen den Tag gelegt hat und dass man da dann auch wenig Antworten wusste. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis, weil in Zeiten wie diesen, dass man keine Antworten findet auf eine Mannschaft, die presst und dann nicht so ein bisschen das System wechseln kann, indem man sich vielleicht selbst zurückzieht, um dann wieder auf Konter zu spielen, wie man das schon gegen Alltag gemacht hat. Also das ist halt schon auch ein bisschen schade, finde ich. Weil da war man in dieser Saison schon viel weiter und man hat sich in dieser Saison dann im Endeffekt auch schon besser auf die Gegner eingestellt. Nicht nur vor dem Spiel, sondern auch während des Spiels. Und wer die letzten Spiele vom GRK gesehen hat, der hätte sich nicht wundern dürfen, dass sie auch diese Art von Spiel spielen, zumindest phasenweise im Spiel. Und so kam es, dass der GAK eigentlich, also es war jetzt da nicht, man hat gesehen, dass der GAK in seinen Möglichkeiten auch limitiert ist, um das freundlich auszudrücken. Also es ist jetzt kein österreichischer Spitzenclub, der da in die Generali Arena gekommen ist. Man hat das natürlich, man sieht das ja, also GAK steht jetzt nicht umsonst auf dem letzten Tabellenplatz. Es ist zwar eine sehr ausgeglichene Liga und es kann jeder jeden schlagen und die Austria hat es in der ersten Runde nicht geschafft, den GAK zu schlagen zum Beispiel. Aber im Grunde genommen hat der GAK einfach die wenigsten Punkte im Grunddurchgang bis jetzt gemacht und steht dann dadurch auch berechtigt auf dem letzten Tabellenplatz. Dass sie nicht wie ein Tabellenletzter aufgetreten sind, das ist eine andere Geschichte, aber das liegt auch in der Natur der österreichischen Bundesliga der letzten Jahre, wie gesagt, dass da auch alles enger wird. Der VAR hat dann wieder mal nicht funktioniert, und zwar schon in Minute 7, als der Alex Dragovic mit einem Kamikaze-Sprung versucht hat, den Ball zu erobern, aber nur den Gegner getroffen hat, hat Gelb bekommen, keine rote Karte. Ich kann dem Schiedsrichter auf dem Feld keinen Vorwurf machen, weil man das nicht besser sieht, und ich kann ihm so und so keinen Vorwurf machen, weil in der Situation habe ich es gar nicht so schade gefunden, dass sich der Schiedsrichter da geirrt hat, aber der VAR hat jetzt auch schon gesagt, dass es das eine Fehlentscheidung war und dass Dragovic eigentlich mit Rot vom Platz fliegen hätte müssen. Der Schiedsrichter hat wahrscheinlich auch aufgrund des frühen Zeitpunkts im Spiel erst einmal bei Gelb belassen, was ja auch vollkommen logisch und berechtigt ist, und normalerweise hätte sich dann bei einem Rotfall da vorher einschalten müssen und da die gelbe Karte revidieren müssen und auf Rot plädieren. Hätte der Schiedsrichter wahrscheinlich auch gegeben, wenn er sich nochmal anschauen hätte dürfen. Ja, wahrscheinlich war es wieder so, dass das keine klare Fehlentscheidung war für den VAR. Und dass deswegen auch wieder der Check im Hintergrund beendet wurde. Und ich will nochmal würde gerne noch einmal appellieren, dass man jeden Check, der durchgeführt wird, auch im Stadion erkenntlich macht, weil meines Wissens nach ist das nicht einmal geprüft worden, weil nichts auf den Anzeigetafeln zu sehen war. Das finde ich nach wie vor schade, dass sie das nicht hinbekommen und da transparenter sind. Aber wie gesagt, Austria ist in dieser Saison auch schon oft von Schiedsrichtern benachteiligt worden. Jetzt war das Glück unter Anführungszeichen mal auf ihrer Seite. Und und es war dann eigentlich so ein dahinplätscherndes Spiel. Mehr Krampf als Kampf. Na, Kampf war vielleicht eh dabei. Aber mehr Krampf als Spiel. Und durch einen Eckball ist man dann in Führung gegangen. Zakaria hat den Eckball geschossen. Tim Blavutic hat den Ball dann verwandelt. Weiß selber nicht, ob Kopf, Schulter, Brust. Er weiß nur, dass die Hand nicht dabei war. Das ist ja auch schon bezeichnend für das Spiel, dass man da, dass man so ein schlampiges Tor unter Anführungszeichen schießt. Aber nichtsdestotrotz, man ist mit einer Führung in die Pause gegangen und wir haben auf der Tribüne, also ich, nicht die ganze Tribüne, aber ich und die um mich gestanden sind, haben in der 15. Minute gejubelt, weil wann ist das letzte Mal passiert, dass man nach 15 Minuten nicht mit 2 Toren in Rückstand ist? Wir konnten uns nicht mehr daran erinnern und das ist schon einmal ein super Fortschritt vergangenen Samstag gewesen. Ja, und die zweite Halbzeit startet so, wie die erste Halbzeit in den letzten Spielen gestartet hat. Die Austria war am Drücker und hat dann einen schnellen Konter eingefangen. GRK macht 2 Pässe, der Ball ist im Tor. Schein Radlinger kommt schon sehr früh raus, versucht den Winkel spitz zu machen, deutet aber dann ein Tackling nur an. Ich glaube, das war ihm auch zu gefährlich mit einer etwaigen roten Karte, die er da sich eingefangen hätte, wenn er den Ball da verfehlt hätte. Und ich glaube, Wiesinger war es, hat dann die Situation auch nicht klären können. Und so ist es dann zum 1:1 gekommen, Klassiker. Die Austria hat sich wieder mal das Leben selbst schwer gemacht. Und dann in der 52. Minute denkt man ja, puh, wir haben ja noch so viel Zeit. Wir drücken einfach und hoffen, dass der Ball irgendwann einmal ins Tor geht. Das kennen wir aus den letzten Spielen. Wir haben das sicher in dieser guten Trainingswoche, die in der Pressekonferenz angesprochen wurde, auch trainiert, wie man dann nach vorne spielt, Rückstand versucht aufzuholen, wenn ein Gegner tief steht. Der GAK ist dann natürlich auch tiefer gestanden. die hätten sich gefreut über das 1:1, über den Punkt aus Wien, den Punkt aus Wien mitzunehmen. Das hat man doch sicher trainiert in der vergangenen Woche und ja. Aber anscheinend hat man das nicht nachhaltig genug trainiert, weil die Spieler am Platz konnten sich nicht daran erinnern. Und es war dann eigentlich ein relativ zerfahrenes Spiel. Sie haben es wirklich versucht, die Bälle nach vorne zu spielen. Sie haben versucht, Angriffe zu starten. Es kam eigentlich nur, wenn ich mich richtig erinnern kann, ein harmloser Schuss von Barry aufs Tor, der wirklich leicht zu halten war. Also den hätte sogar der Schein Radlinger gefangen. Entschuldigung, mein Sarkasmus heute, aber irgendwie kann ich es nicht mehr anders überleben sonst, diesen Podcast. Und ihr wisst ja alle, ich bin ein riesiger Marco Ragusch-Fan und ich hoffe nach wie vor, dass der verlängert, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein Spieler, der so ein Potenzial hat, ja, der hat keine Verletzung, keinen Bänderriss oder irgendwas gehabt, keine Knieverletzung, kein Kreuzbandriss, sondern der hat einfach muskuläre Probleme oder eine Beckenfehlstellung gehabt, die mittlerweile wieder weg ist. Das heißt, ich glaube, das ist einer der Spieler im Kader mit dem größten Potenzial. Und wie können Spieler im Kader, die großes Potenzial haben, das Potenzial auch ausleben? Ja, genau, wenn sie spielen. Deswegen bin ich auch froh, dass er in den letzten Runden immer wieder reingekommen ist, auch immer länger reingekommen ist, weil in den ersten Meisterschaftsrunden ist er nicht einmal eingewechselt worden. Es hat Spiele gegeben, da hat er sich nicht einmal aufwärmen dürfen, weil er keinen Ausblick auf eine Einwechslung hatte. Und ich habe schon gesagt, okay, ich habe vielleicht gesagt, er kommt rein und schießt 3 Tore, das hat er nicht gemacht. Aber ich habe gesagt, er kommt rein und schießt das Siegestor. Und er hat mich nicht enttäuscht. Mein Marco Ragusch, ich habe sogar ein Foto mit ihm. Ja, ich habe sogar ein Foto mit ihm vom letzten Mitgliederfest. Können das gerne auch irgendwann posten, wenn ihr wollt. Beide fesch, ich und er. Und er hat das Tor geschossen. Und wie hat er es geschossen? Deswegen mein Plädoyer für Marco Ragusch.
Ja, für Markus, ja.
für Markus auch, aber erst später. Und auch erst, wenn du das Kapperl untergeben hast. Aber für Marco Ragusch, Eggestein, Assist, Ragusch abgeschlossen. Und was sagt uns das? Marco Ragusch weiß, wo man als Stürmer steht, um Tore zu schießen und kann das auch umsetzen. Ist oft in Situationen reingekommen, in denen die Austria schon geführt hat, wo die Austria nicht mehr nach vorne gespielt hat, wo es eigentlich einfach darum gegangen ist, den Ball zu halten, kein Tor mehr zu bekommen, vielleicht noch ein paar Konter zu fahren, aber da kann man einfach nicht zur Geltung kommen. Jetzt ist er reingekommen, wo wir noch Tore gebraucht haben und der hat wirklich super Strafraumaktionen gehabt oder diese eine super Strafraumaktion gehabt, hat aber auch viel selbst so fürs Spiel beigetragen. Hat Löcher gemacht, Laufwege gegangen, Spieler irritiert von der gegnerischen Abwehr. Also er hat wirklich meiner Meinung nach einen sehr, sehr starken Auftritt gehabt und hat sich mit einem Tor empfehlen können. Und ich hoffe, dass er sich jetzt auch schon langsam für längere Einsätze empfehlen wird, wie zum Beispiel auch für eine Startaufstellung. Ich glaube, das wird dem Austria-Spiel gut tun, weil Spieler mit so einem
Statt
Potenzial...
Zakaria dann?
Nein, du kannst auch vielleicht sogar statt Fischer mal, wenn.
Okay.
Und den Eggestein auf die Seite, den Ragusch in die Mitte ziehen, war super. Boateng ist zum Beispiel auch reingekommen, der hat dann einen rabenschwarzen Tag gehabt. Also ich weiß nicht, ob irgendeine Ballberührung, in der er involviert war, gelungen ist. Ich kann mich jetzt wirklich an keine erinnern. Hatte aber auch schon sehr starke Auftritte in dieser Saison. Also man kann auch einmal einen rabenschwarzen Tag haben. Das ist jetzt da nichts Verwerfliches, meiner Meinung nach. Aber Marco Ragusch, ein Spieler mit Potenzial, ein Schnäppchen, so wie wir ihn bekommen haben. Und jetzt ist der seit 1,5 Jahren wieder fit und spielt einfach nicht. Und ich verstehe es nicht. Ja, ich bin nicht bei Trainings dabei, aber es kann doch nicht sein, dass so ein Spieler, dem so eine große Zukunft vorhergesagt wurde, jetzt auf einmal das Spiel verlernt hat und bei einer Austria, die zwischen oberen und unteren Playoff herumtauscht, ja, dass der da kein Potenzial hat, da einen Unterschied zu machen, das kann man wirklich niemand erklären. Und dann steht es 2:1, 91. Minute und die letzten 5 Minuten waren eine der stärksten Minuten der Austria in dieser Saison. Und warum. Es hat jetzt keine, nicht mehr viele Torschancen oder so gegeben, aber sie haben es einfach einmal intelligent gespielt. Sie haben den Ball nach vorne gespielt, haben versucht, den Ball vorne beim Corner zu halten, sind dort vorne auf Outline-Würfe gegangen und haben einfach geschaut, dass Blau-Weiß Linz, Blau-Weiß Linz sage ich, das ist schon mein Schaden von der letzten Runde, von der letzten Saison. Nein, haben geschaut, dass der GRK so weit wie möglich weg vom Tor vom Shahin Radlinger ist, dass da einfach nichts mehr passieren kann. Und das haben sie wirklich, wirklich intelligent zu Ende gespielt. Und somit war es dann, ab der 91. Minute ein ungefährdeter 2:1-Sieg. Ob er verdient war, wage ich zu bezweifeln. Aber wie hat schon der Didi Kübauer gesagt, für die Schönheit gewinnt man keine Extrapunkte. Deswegen nimmt man da die 3 Punkte. Steht es in der Tabelle auch nicht besser da, aber man verliert wenigstens den Anschluss nach oben nicht. Das war's.
Jo.
Mit dem Austria-Grand.
Okay, okay.
Also man könnte ja auch glauben, wir haben verloren.
Ragusch-Treffer war ja, so wie du gesagt hast, schon schön gemacht, aber im Endeffekt dann auch noch abgefälscht. Wenn er direkt Zug durchgekommen wäre, frage ich mich, ob der Torhüter dann hätte noch besser reagieren können. Ich glaube, er wäre relativ gut auf ihn gekommen. Ja, aber Hettivari war natürlich extrem wichtig für die Austria, extrem wichtig für Stefan Helm. Oder wie hättest du es jetzt tatsächlich beurteilt, Stefan? Hätte ihm jetzt tatsächlich das ausgedroht oder glaubst du, man kann sich's einfach nicht irgendwie leisten oder unser Vollgeist auch so schön dank dir, Machtvakuum ist zu groß, um solche Entscheidungen jetzt derzeit zu treffen? Oder wie siehst du da die Lage?
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke aber, wenn da kein Sieg rausgeschaut hätte, dann wäre es schon sehr, sehr eng für Stefan Helm geworden. Und dann hätte man sich vielleicht auch mit einer internen Lösung geholfen, wenn man sich da keinen neuen Trainer leisten kann. Ich weiß es nicht, aber das Trainerteam wäre dann eigentlich schwerst angezählt gewesen. Und ja, aber so wie es im Verein jetzt ist, Titel Machtvakuum, danke Markus für das Stichwort, ist es eben auch am Feld zu sehen. Irgendwie fehlt da jetzt, dass seitdem der Jürgen Werner weg ist, und viele haben sich natürlich gefreut, dass der Jürgen Werner weg ist, aber es fehlt, seitdem der Jürgen Werner weg ist, irgendwie so die klare Linie vom Sportvorstand unten aufs Spielfeld. Und ich glaube, das sehen die Spieler auch. Ich glaube, die Hälfte der Mannschaft hat auslaufende Verträge 2026 mit Shahin Radlinger. Hat man jetzt verlängert. Wie ich übrigens von der lieben Christina Inhof im ORF-Sport gehört habe, bei der Anmoderation des Austria-Spiels, dass der sonst so sichere Rückhalt Shahin Radlinger gegen Hartberg einen Fehler gemacht hat. Also wenn ich mir nur die Anmoderation anhöre, dann verstehe ich diese Vertragsverlängerung vollkommen. So muss ich schon sagen, dass er sich jetzt in dieser Saison noch nicht so wirklich wahnsinnig für eine Vertragsverlängerung empfohlen hat. Aber ja, trotzdem der stärkste Tormann im Kader der Austria derzeit, das muss man auch sagen. Also es gibt keinen stärkeren derzeit, und ich weiß nicht, wie die Pläne auf dieser Position bei der Austria sind. Und das ist ja auch schon bezeichnend, ohne Sportvorstand. Manuel Ortlechner schwebt so irgendwo dazwischen. Man weiß von außen nicht, hat er noch was zu sagen oder wartet er nur auf seine Absetzung oder wird der vielleicht befördert zum Sportvorstand? Man weiß es nicht. Ich bin sogar schon so weit, dass ich sage, dass ich es gut finden würde, wenn Manuel Ortlechner Sportvorstand werden würde, weil dann hätten wir wenigstens wieder einen Sportvorstand, der das Recht hat und auch die Autorität hat und auch die Kompetenz im Verein hat, Spielerverträge auszuhandeln, Kader zusammenzustellen, den Transfermarkt zu sondieren. Das gibt's jetzt alles nicht. Es ist derzeit Stillstand, und dieser Stillstand ist natürlich auch hausgemacht, muss man sagen. Man hat jetzt schon lang genug Zeit. Man kann einen Sportvorstand schneller besetzen, als man den Jürgen Werner, als man den Nachfolger vom Jürgen Werner jetzt besetzt. Ich weiß, das ist jetzt auch kein Posten, den ich leicht besetzen kann. Da muss natürlich auch ein gewisses Profil passen. Will man die Ideologie, die der Verein derzeit vertritt, weiterführen? Man braucht einen Sportdirektor, der vielleicht auf junge Leute setzt, weil das Geld noch immer nicht da ist und der schauen muss, dass man halt viel den Fokus auf die Akademie legt und dass man dort die Talente hinbekommt, die man dann in die Kampfmannschaft ziehen kann. Es wird spannend, es ist sicher kein leichter Job, aber ich glaube, dass so wie es jetzt bei der Austria zugeht, einfach auch die Leistung am Platz, irgendwie auch die Leistung im mittleren bis hohen Management widerspiegelt, nämlich Orientierungslosigkeit und Machtvakuum. Man weiß einfach nicht, wo es lang geht derzeit. Und das ist halt schon glaube ich, mit die größte Bremse derzeit und leider auch eine hausgemachte Bremse. Weil ich glaube noch immer nicht, dass das so klug gewesen ist, dass man den Jürgen Werner das so kritisiert und rausekelt. Ich weiß es nicht.
Es ist ja oft so, im Nachhinein ist man dann immer schlauer, wird sich dann zeigen, was nachkommt, wer nachkommt, wie zufrieden man bzw. die Fans dann damit sind und vor allem natürlich, wie sehr darf der wirken, was für Transfers bringt er zustande. Aber es ist ja auch allen klar, die Situation bei der Austria finanzieller Natur ist immer noch angespannt. Da wird keiner kommen und sagen, ja, und jetzt geben wir was ich wie viele Millionen aus, sondern man wird, und die ist auch anscheinend nicht gerade schlecht, viel auf Jugend setzen können, dürfen und schauen, dass man da halt die nächstbesten Fits und Co. dann irgendwie wieder herausbringt und einbaut.
Ja, es wird einem nichts anderes überbleiben. Man ist halt auch gesegnet ein bisschen mit der Akademie, muss ich sagen. Man ist U18-Meister geworden. Ja, okay, die Young Wild, also das in der Youth League ist man jetzt ausgeschieden. Aber warum ist man in der Youth League ausgeschieden? Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Dank der Inputs von Tom, da spielen Spieler jetzt bei der U17 WM mit, die normalerweise in dem Team spielen. Die zweite Liga ist voll im Gange, wo ein Stamm spielt. Schlüsselspieler sind verletzt. Also das hat auch seine Gründe gehabt, aber im Grunde genommen hat man da schon sehr ordentliche Auftritte schon hingelegt, sowohl in Liga 2, auch wenn es jetzt da, wenn jetzt da das ein bisschen in Stocken geraten ist, aber nichtsdestotrotz, das sind alles junge Spieler zwischen 16 und 19 Jahre alt, die, wenn sie dranbleiben und den Biss haben, eine große Zukunft haben können. Und wir haben da halt jetzt da mit einem Dominik Prokop, einen Dominik Fitz, einen Zakaria, wir haben da schon viele Beispiele gehabt, die es dann zu den Profis geschafft haben und die dann auch eine gute Karriere gemacht haben. Also darauf muss man jetzt einfach setzen, wenn man sich jetzt da auch einen Sanel Sajic anschaut, der eigentlich nahtlos einen Dominik Fitz ersetzen konnte. Das ist großartig, was da kommt, und da brauche ich dann keine, Entschuldigung, den Seitenhieb, aber Gulliksen teuer verpflichten, die dann einmal 6 Monate brauchen oder 3 Monate brauchen, bis sie sich an den Fußball gewöhnt haben, bis sie sich an das System gewöhnt haben und dann erst funktioniert. So kann ich das in einer Linie gleich durchziehen. Aber das ist halt mehr Not als Tugend derzeit.
Ja, du, ich meine, eins ist klar, dass die Rapid bis jetzt auch nicht mit Gulliksen zufrieden sind, ist ganz klar. Aber auch hier würde ich sagen, er ist halt damals erst sehr spät verpflichtet worden. Nonane hat man sich erwartet, dass er jetzt schon weiter hilft. Aber ich glaube, wirklich erst urteilen sollte man, wenn er mal auch eine komplette Vorbereitung mit dem Team gemacht hat. Das heißt, frühestens 2026 für mich im Frühjahr, wo man dann sagen kann, okay, jetzt kann man wirklich was dazu sagen. Dass auch ich mir mehr erhofft habe, jo, Nonane ist, glaube ich, klar, aber es ist halt derzeit so, wie es ist. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher.
Ganz kurz darauf, das habe ich halt gemeint, dass wenn man einen Spielstil in der Akademie schon den Spielern lernt, die Mannschaft schon dort so zusammenstellt, dann ist der Übergang in die Kampfmannschaft nahtloser, als wenn ich Spieler zusammenkaufe, die Potenzial haben. Die müssen sich dann erst einmal zusammenfinden, die müssen sich erst einmal an das System gewöhnen und können dann erst ihr volles Potenzial abrufen. Und ich glaube, das ist halt eins der Probleme von Rapid, wo wir dann nachher noch hinkommen, aber ja.
Genau, richtig. Aber immerhin zeigt sich, das Machtvakuum bei der Austria ist nicht so groß, als dass man jetzt eben nicht doch gewisse Entscheidungen jetzt treffen kann mit Schein Radlinger. Damit war auch die Diskussion, die wir am Montag so ein bisschen angerissen haben, gibt es vielleicht da auch eine Reaktion, wie Hedel bei Rapid, dass er sagen kann, okay, man nimmt erstmal den Druck weg, lässt den Zweier spielen. Ich glaube, ich für mich schnell wieder vom Tisch gewischt, weil wenn man in der Situation hingeht und ihn verlängert, war für mich dann eigentlich auch relativ klar, dass er gegen den GRK spielen wird. So war es ja dann auch. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel andere Experten wie den Dalibor gehabt, der gemeint hat auf Social Media, ja, ironischerweise hat er am Tag vorher eine Statistik zusammengesucht und einen Tweet vorbereitet, wo darum ging, Schein Radlinger fehle mit direkter Torfolge im Überblick in dieser Saison gegen den GRK beim 0-1, gegen Barnik beim 1-1, gegen Ried zum 0-2, gegen die WSG, wo man noch 2-1 gewonnen hat, und gegen Hartberg. Und Fehlerquote von knapp 30% hat er damals errechnet. Von daher hat er das, glaube ich, relativ kritisch gesehen, diese Verlängerung. Wie ist es für dich so persönlich, Stefan? Hättest du es auch gemacht? Hättest du zu dem Zeitpunkt gemacht? Oder wie wärst du an die Sache rangegangen?
also ich habe Gerüchte gehört, dass er schon ziemlich lange verlängert ist, dass man das einfach nur nicht, dass man das nur noch nicht rausgehaut hat, die Meldung, okay. Und dass der Harald Prantl das jetzt auf Laola 1 einmal geschrieben hat und deswegen, also das sind Gerüchte, die ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt. Andererseits, ich glaube den Dalibor seinen Statistiken, mehr als den Statistiken vom Helm. Und ich glaube auch, dass der Dalibor recht hat. Ich kann mir nur erklären, ich kann es mir nur so erklären, dass man den Hedel hat man aus dem Schuss genommen, indem man ihn auf die Bank gesetzt hat und den Gartler die Chance gegeben hat. Und wahrscheinlich will man den Schein Radlinger eben so vom Schuss nehmen, indem man jetzt quasi die Vertragsverlängerung auch kommuniziert und dass man da jetzt eben auch nicht nur der Öffentlichkeit, den Fans, sondern auch dem Tormann sagt, wir setzen auf dich und bitte bemühe dich und streng dich an und schau, dir kann quasi nichts passieren, aber bitte fang die Bälle und Fäustl sind nicht weg. Und ich glaube, er hat keinen einzigen Fangfehler gehabt beim GRK-Match. Einmal hat er den Ball abprallen lassen, aber da ist ihm der GRK-Spieler auf den Fuß gestiegen. Das ist dann auch als Foul gewertet worden vom Schiedsrichter. Aber so richtige Fangfehler kann ich mir jetzt nicht erinnern. Aber das ist meine Interpretation dieser Vorgehensweise. Mehr kann ich ja dazu jetzt auch nicht sagen, warum man sonst jetzt verlängert und gerade das jetzt kommuniziert.
Gut, wir bleiben dran an der Sache und machen uns weiter unsere Gedanken und werden auch nicht hinter Berg halt mit unserer Meinung.
Genau, aber ich meine, Gartler hat er jetzt beim Gegentor beim 1-0 auch jetzt nicht so gut ausgeschaut, um den Übergang flüssig zu gestalten zum Rapid-Thema oder Rapid-Block.
Genau, richtig. Match bei der WSG, ich habe ja schon im Vorfeld gemeint, dass es wahrscheinlich ein Kulturschock werden könnte, wenn man sich auch die Kamerapositionierung auf diese leere Tribüne bei dem Match anschaut, was ist definitiv. Dann auf den beiden, ja, ich glaube auf der Kameraseite waren schon ein paar Zuschauer da, Hintertor war jeweils relativ verlassen. 700 Rapidler mitgekommen und der Reise nach Tirol ist eh aller Ehren wert, sage ich mal ganz fix. Und was die WSG dann halt damit heranbringt, ist doch leider sehr überschaubar. Wir sind mal gespannt, wie es aussieht, wenn die tatsächlich dann in Wattens mal wieder spielen, denn ihr Start und fertig ist, ob dann da mehr Leute angelockt werden und das vielleicht ähnlich, sage ich mal, wie in Hartberg ist, wo ja das alles auch irgendwie schon dörflich und überschaubar ist, aber immer eigentlich relativ voll und eine ganz ordentliche Stimmung dort herrscht. Und ich glaube, ja, in so einem Umfeld, in einem kompakteren Stadion ist es auch wesentlich leichter, für gewisse Stimmung zu sorgen, als dort in einem Riesenstadion, das man nie im Leben vollkriegt, außer wenn man in der Vorbereitung halt gegen Real Madrid oder so spielt. Zum Match selbst oder vor dem Match war ich natürlich froh, dass Svetkovic einsatzbereit war und damit man wieder auf die Fünferkette setzen konnte, weil, ja, wir wissen alle, gegen Craiova war das doch sehr überschaubar, was da geboten wurde. Fand jetzt diesen ersten Elan, mit dem er rausgekommen ist, auch nicht so verkehrt. Nur dann ist es auch relativ schnell wieder, sag ich mal, auf der einen Seite abgeebbt, beziehungsweise man hat einfach sehr schnell das Gegentor kassiert. War dann so langer Ball von Gartler nach vorne. Vielleicht, ich meine, nicht vergleichbar wie Craiova, wo ich gesagt habe, es kam einige zu kurz und nicht genau genug nach vorne, aber doch so, dass von der WSG sehr leicht abgefangen werden konnte. Nach vorne wieder geköpft, Amane unter dem Ball durch und dann für mich eigentlich der entscheidende Zweikampf in der Situation, wo Ahusu nicht konsequent genug rausgeht. Ich glaube, selbst wenn er dort so rausgeht und zum Ball hingeht, dass er den Gegenspieler trifft, ist es ein ganz normaler, einfacher Foulpfiff und jetzt nichts, wo gesagt wird, oh, der ist sofort gelb oder irgendwas im Bereich. Also ich finde, der hätte durchgehen müssen, wenn er vielleicht sogar, auch wenn er nicht so hoch kam, der Ball, er da mit dem Kopf hingeht und der Gegenspieler geht anders, dann zieht er vielleicht selbst sogar das Foul. Also für mich war das mit der entscheidende Moment, dass man da zweimal zu zaghaft, wo ich Amane nicht den riesen Vorwurf machen will in der Situation, aber eher Ahusu, der da nicht konsequent genug hingeht. Danach kann die WSG den Ball sichern, die Dreierkette von einem Innenverteidiger weicht zurück. Man lässt Sabitzer gewähren, der legt auf Baden-Fredriksen. Der Ball ist verdeckt, aber ich denke mal, Pauli Gartler hat das auch im Interview danach richtig gesagt. Solche hat er schon gehalten, solche sind sein Anspruch, ihn zu halten. Er wäre jetzt nicht ganz easy cheesy zu halten, aber guter Torhüter sollte den halten können. Und damit ist das, was eigentlich in den letzten Partien oftmals verhindern konnte, dass ein früher Gegentreffer die Mannschaft aus der Bahn wirft, leider eingetreten. Und dann war es so, dass in die ersten Hälfte eigentlich von Rapid nach vorne so gut wie gar nichts ging. Die gefährlichste Situation, und wenn ich das richtig überdenke und so im Kopf hatte, war jener, wo eigentlich Wurmband freigespielt worden ist. Und ich glaube, es hätte in der Situation 11 Meter gegeben oder geben müssen. Nur, es war knapp abseits. Damit ist die ganze zurückgepfiffen worden. Und im Nachgang war es dann eigentlich so in der ersten Hälfte, dass man sich bei dem Paul Gartler, wie gesagt, der beim 0-1 tatsächlich nicht allzu glücklich ausgesehen hat, aber bedanken konnte, dass es dann nicht vielleicht schon 2-0 oder 3-0 für die WSG stand. Zweite Hälfte war es erneut so, dass Rapid ein anderes Gesicht sich gezeigt hat. War ja schon gegen gerade Sturm für mich, habe es da auch thematisiert, besonders ersichtlich. Und jetzt auch gegen die WSG, man hat es nur probiert, fast nur mit hohen Bällen. Nur mit Richtung Kick and Rush gibt es die nach vorne. Gegen Sturm für mich noch irgendwie erklärbarer. Da hat man mit dem Kara begonnen. Jetzt war es so, dass der Ontist als Stürmer begonnen hat. Der hat jetzt kein Gardemaß wie der Kara vorne drin und ist auch jetzt nicht von der Statur her der Brecher wie ein Kara. Von daher für mich eigentlich noch unerklärlicher, wieso man dann trotzdem diesen Ansatz gewählt hat, weil die WSG im Vorbericht von Kurja hat es erwähnt, Rapid mit der großen Innenverteidigerreihe, wenn man die drei zusammennimmt, Ahusu, Zvetkovic und Royao, aber die WSG doch nochmal ein gutes Stück größer, das heißt wirkliche Riesenverteidigung, und dann ist da natürlich ein Ontis komplett auf Fehl am Platz, um die hier Bälle zu sichern, Bälle festzumachen. Da wäre es doch eigentlich mit einem, wenn ich schon einen Gulliksen am Platz habe in der Startformation, wenn ich den Wurmband drin habe, wenn ich den Ontis drin habe, eigentlich doch wesentlich aufgelegter dann zu probieren, durch gewisses Passspiel am Boden zum Erfolg zu kommen. Dieser Ansatz ist eher erst in der zweiten Halbzeit gewählt worden, dass ein bisschen mehr Spielkultur aufgekommen ist, wobei, von Plänen und einstudierten Abläufen und wirklichen Dreiecken, die gebildet werden und alles, was eigentlich zum modernen Fußball dazugehört, war mal weit, weit, weit entfernt. Immer wieder, wenn ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, jetzt ist man ein bisschen dran, kann sich vielleicht festsetzen, und das waren mal so 2, 3, 4 Minuten, dann hat man diese Phase doch relativ schnell wieder abgegeben. Und Ontist hat 2 Sitzer gehabt. Viele sprechen ihm hier da schon die Qualität ab. Ich habe mich auch ehrlich gesagt geärgert auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, zweimal war es auch so, dass der WSG-Torhüter wirklich gut gemacht hat, wirklich so schnell und so weit rausgekommen, dass er eigentlich beim Abschluss schon im Gesicht des Stürmers fast war, also direkt so gut war, den Winkel eng gemacht hat, dass es nicht gerade einfach war, für den Stürmer zu treffen. Zumal, wenn man eben in so einer Phase ist, wie sich Ontist oder die gesamte Rapid-Offensive derzeit befindet. Wenn du nicht vor Selbstvertrauen strotzt und sagst, jetzt hast du so einen Lauf und machst das Ding fast blind, dann ist es einfach schwer. Von daher, wir hätten es dringend gebraucht und man hätte ihn machen können, aber es war jetzt für mich kein 1000%iger Sitzer, wie der ein oder andere gemeint hätte. Nichtsdestotrotz, was an Energieleistung von Kara, die doch noch den Ausgleich gebracht hat, war eigentlich in der Entstehung, dass der Ball da abgefangen wurde auf der linken Verteidigungsseite, und dann ist Kara schon in der eigenen Hälfte hat den Ball bekommen, läuft und läuft und läuft und läuft. Und es sind 3, 4 weitere Rapidler mit dabei, wo wir eigentlich schon auf der Couch gesagt haben, jetzt spiel ab, spiel ihn raus. Und jetzt hat er im Interview auch im Nachgang gesagt, er hat eigentlich gewartet, geht eine Lücke auf, irgendwohin, wo er dann den Ball reinspielen kann, ansonsten hat er vor zu schießen, hat geschossen, und im Gegensatz zu so vielen anderen Schüssen, die wir letzte Zeit gesehen hat oder auch von Kara gesehen haben gegen Craiova, der irgendwo in den zweiten Rang ging, hat er diesmal richtig getroffen. Per Innenstange ist er, glaube ich, sogar noch rein, und zum 1:1 zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit Rapid in der zweiten Hälfte zwar verbessert, aber trotzdem schmeichelhaft. Und wenn man sich dann das Finish anguckt, wo es Peter Stöger auch für mich richtig gesagt hat, und hat dann einfach nur noch um das zweite Tor gebettelt, wo ich mich frage, wie lässt man das dann in dieser absoluten Schlussphase noch zu? Einmal eben so schön über außen durchkommen, auf der anderen Seite, wo ein Amané den Ball nicht unter Kontrolle kriegt und zweimal den Gegenspieler noch vorlegt. Also allein schon mit dem Pfostenschuss hat man dann riesiges Glück noch gehabt. Und ja, gegen Sturm aus so viel gemacht, eben mit dem Sieg gegen die WSG auch aus sehr wenig immer noch einen Punkt gemacht. Also mit der Ausbeute in diesen 2 Partien kann er mehr als zufrieden sein. und sich glücklich schätzen, dass man damit jetzt immer noch Rang 2 belegt, auch wenn Sturm jetzt eben noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Da oben drin ist alles ganz eng, weil auch die Konkurrenz einfach nicht konstant ist, aber was Rapid da spielerisch immer wieder abliefert, ich habe es auch in meinem Post am Sonntag schon geschrieben, ist wirklich erschreckend, dass man sich da doch immer wieder schafft, zu unterbieten gewisser Leistungen und dass da wirklich null Plan erkennbar ist, null Abläufe erkennbar sind und man sich fragt, was machen die, was trainieren die, was tun die da die ganze Zeit, angefangen von gewissen Basics mit dem hinten rausspielen, zu Pässen von Übergangs zweites Drittel bis in den gefährlichen Bereich vorne, über die Standards. Also großer Aufholbedarf an sämtlichen Fronten und auch die, die gesagt haben, ich glaube, Stefan, wir hätten auch den Titel vom letzten Mal wieder wiederholen können, mit endlich Pause oder zum Glück ist Pause, sind wir jetzt alle froh. Auf Rapids Seite hieß es oftmals sowohl von Katze angedeutet, von Stöger ganz klar gesagt, es gibt viel Aufholbedarf, es gibt viel Gesprächsbedarf, viel Optimierungsbedarf, aber eigentlich meiner Meinung nach so viel, dass man das in dieser kurzen Pause gar nicht alles aufarbeiten kann.
Ja, aber das erinnert mich an die letzte Länderspielpause, wo ich ähnliche Interviews gehört habe. Was hat man in der letzten Länderspielpause gemacht oder was hat man in der letzten Länderspielpause nicht gemacht, dass man jetzt wieder dieselben Interviews hört?
Ja, du, eigentlich, ich hätte jetzt, für mich ist der Unterschied von der letzten Länderspielpause zu der jetzigen, auch von dem, was ich aus den Interviews so rausgehört habe, dass es da viel mehr strukturelle Sachen noch gibt. Und da hat man ja auch in der letzten Länderspielpause ja schon reagiert, indem zwei Mitglieder des Trainerteams haben gehen müssen. Einmal Athletiktrainer, einmal der Videobeobachter oder Videoanalyst, zu sein. Jetzt gibt es wohl noch viel mehr strukturelle Sachen. Ich hätte vor diesen Meldungen oder vor der Pause gedacht, okay, jetzt hat man vielleicht wieder mehr Zeit, um mit der Mannschaft an eben gewissen Basics zu arbeiten, aber anscheinend geht es da doch viel mehr um ein großes Ganzes, viel mehr um Abstimmung zwischen Stöger, Trainerteam, Katzer und vielleicht sogar noch höheren Ebenen, um gewisse Sachen durchzuboxen, die sich wohl Peter Stöger vorstellt, der da wohl noch viel größeren Einfluss haben will oder Einfluss nehmen will auf strukturelle Änderungen bei Rapid, wo anscheinend der Fall so ist, dass es mal wieder sehr schwer ist, die bei Rapid durchzusetzen, dass sich manche Stellen anscheinend mit Händen und Füßen gegen wirklich Änderungen verwehren, wo ich mich aber frage, okay, wieso hat man dann gesagt, ja, passt, wir holen einen Peter Stöger, der wird ja Konzepte präsentiert haben und auch gesagt haben, ich habe X und Y vor mit der Mannschaft, mit Rapid und diese Ansätze habe ich. Ansonsten hätte man sagen können, okay, wir lassen jetzt gleich einen Kulowitz weitermachen oder holen uns nur irgendeinen Ja-Sager daher, mit dem wir diese Probleme nicht haben, wenn wir das anscheinend als Verein oder gewisse Stellen im Verein nicht haben wollen.
Naja, es ist schon auch das, was ich schon angesprochen habe bei der Verpflichtung von Peter Stöger. Jetzt ist Austria vergangenen hin oder her, aber er kam eben von der Admira, er kam dort als Sportdirektor. Da hat er ja viel mehr Verantwortung, als er jetzt als Trainer bei Rapid hat, also von der Vereinsstruktur her. Der Markus Katzer ist jetzt ein Sportdirektor oder ist er Sportdirektor oder Sportvorstand? Ich weiß jetzt gar nicht. Ist es ein Sportvorstand, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, der eigentlich noch eher ein Junger ist, der zwar jetzt schon erfolgreiche Transferlöse erzielen konnte, aber jetzt halt auch noch keine großen Titel einfangen konnte. Und seine Idee war ja damals auch der Klaus. Der Klaus ist halt ein komplett anderer Typ als ein Peter Stöger. Und jetzt kommt ein Peter Stöger, der ja auch einen ganz anderen Spielstil hat als ein Robert Klaus und auch als ein Kader von Rapid jetzt da wahrscheinlich machen kann. Aber der Stöger war ja andererseits noch nie so erpicht auf einen bestimmten Spielstil. Er hat ja immer gesagt, man muss den Spielstil an den Kader anpassen. Aber wenn ich den Spielstil an den Kader anpasse, dann muss ich als Mannschaft auch anders, dann muss ich meine Mannschaft auch anders auftreten lassen und so ganz aus diesem, dass er Defensiv-Apostel ist, der Peter Stöger, kommt da jetzt halt auch nicht raus, meiner Meinung er legt schon viel mehr Wert auf die Defensive als auf die Offensive, auf das offensive Vorwärtsspiel, meiner Meinung nach. Und es wird natürlich auch Reibereien geben, weil der Peter Stöger ist eine Seniorität im österreichischen Fußball, der schon viele Verdienste geschafft hat und der sich da jetzt von einem Markus Katzer wahrscheinlich jetzt da nicht mehr viel sagen lässt und der dann schon auch sagen wird, du, das und das und das oder ich bin raus oder keine Ahnung oder sonst funktioniert das nicht. Aber ich fand es halt gestern schon auch erschreckend, dieses Interview, wo er dann sagt, er kann nicht einmal direkt nach vorne spielen mit dem Kader. Ich meine, das sind ja Basics. Was haben die bitte trainiert die letzten Monate?
Ja, du, das frage ich mich auch. Und auch ich habe mir Gedanken gemacht zu diesem Interview von Peter Stöger und bin so ein bisschen zum Schluss gekommen, okay, er stößt intern an gewisse Grenzen oder zu große Widerstände und probiert vielleicht jetzt so ein bisschen mittels solchen Aussagen in der Öffentlichkeit den Druck von außen zu erhöhen, um eben diese Widerstände womöglich dann zu überwinden. Also das ist so ein bisschen meine Theorie in diese Richtung. Plus, ich würde so sehen, Peter Stöckers Rolle, dass er der Manager des Trainerteams sozusagen ist, beziehungsweise für den Kader zuständig ist. Ja, man sagt ja viel von ihm, Menschenfänger und so weiter, dass er den Kader mehr oder weniger managt, um zu schauen, okay, Gleichgewicht halten, die Spieler, auch vielleicht die Ersatzspieler so zufrieden wie möglich zu halten, auch wenn sie jetzt nicht die riesige Menge an Einsatzzeiten bekommen, und eine gewisse Struktur vorzugeben, plus Sprache noch nach außen hin, aber dass er sich intern eben für die gewissen Bereiche die Spezialisten hat. Und jetzt nicht nur Spezialisten, wie es eben heißt, derzeit noch ein Macher als Torwarttrainer, von dem jetzt auch immer mehr kritische Stimmen irgendwie aufkommen in diese Richtung, weil ja, okay, das Torwart-Team hat zuletzt wirklich keine Sprünge nach vorne gemacht, aber eher Stagnation bis Schritte rückwärts erkennbar. Plus ein Sondertrainer jetzt im Stürmerbereich, wo man Guido Burgstaller wieder gewinnen konnte, plus zum Beispiel einen taktischen Trainer fürs Offensivspiel und fürs Defensivspiel, für die Standards und so weiter und so fort. Dass er weniger dieses Trainerteam managt, plus den Kader dann managt, aber dass halt die einzelnen Trainer, sagen wir Spezialisten, so wie es bei Football auch gang und gäbe ist, wir haben ja immer mehr Football-Analogien langsam auch mit Challenges und so weiter, die jetzt ins Spiel kommen, jetzt bei der U17-WM, ihre Spezialbereiche weniger verantworten und er den Staff dann auch managt. Und ich glaube, da könnte es jetzt halt irgendwie Gespräche und Probleme beziehungsweise weitere Veränderungen geben, weil wenn es da wirklich so stimmt, das ist noch gar nicht so ewig her, dass er gehört hat, okay, Stefan Kulowitz ist derjenige, der wohl für die offensive Taktik zuständig ist, da war ich doch irgendwie ein bisschen überrascht oder mich gefragt, wieso gerade Stefan Kulowitz als Defensiven, kann ich mir da ganz gut vorstellen und gewisse Basics, gerade in puncto Kampf und dergleichen zu vermitteln, schön und gut, aber offensiv ist ja für mich irgendwo in diese Richtung der falsche Mann. Ja, und ich glaube, hier in diesem Bereich gibt es viel Optimierungsbedarf, Optimierungsbereiche, und es ist eben die Frage, dass ob sich da in diese Richtung, sage ich tatsächlich, dann jetzt über kurz oder lang ein Machtkampf auftut und wer den dann gewinnt oder Peter Stöger nicht sagt, macht euren Scheiß allein, ich bin raus.
Ja, das ist sicher ein Thema, das sich auch der Markus Katzer als Manager sieht. Das sieht sich sicher auch als Manager des Trainerteams. Das sieht sich sicher auch als Manager des Kaders. Und ich glaube, dass es da jetzt auch, wie du gesagt hast, schon zu Streitpunkten kommt oder kommen kann. Fakt ist auch, dass Peter Stöger sowohl den Großteil des Kaders als auch das gesamte Trainerteam schon vor Antritt gekannt hat. Und der muss doch auch schon vor Antritt gewusst haben, ob er mit einem Stefan Kulowitz als Offensivtrainer arbeiten kann oder nicht. Weil der hat ja die Rapid dann auch schon beobachtet oder auch schon genauer beobachtet, wo ein Stefan Kulowitz Cheftrainer war oder Interimscheftrainer war. Ja? Also,
und soweit ich weiß, hieß es damals auch, dass sie schon in Kontakt waren, die beiden. Zwar nur lose, aber war schon ein gewisser Kontakt auch da, wo man sich ausgetauscht hat.
Ja.
Aber Stefan, umgekehrt, glaube ich auch, was ich von Markus Katze gehört, war, er war begeistert von dem Gespräch mit Stöger und hat sich gefreut auf die Zusammenarbeit und noch ein Löcher. Also er wird ja wohl auch wissen, was er sich da eingekauft hat.
Natürlich weiß er das, aber man lernt sich ja dann auch erst wirklich bei der Arbeit selbst kennen. Ich meine, du bist noch immer über meine Unzuverlässigkeit manchmal überrascht, obwohl wir schon so lange zusammenarbeiten, weißt? Also auch da habe ich immer wieder die Ängste, dass du den neuen den Wunsch, dass du den neuen Austrianer suchst. Aber jetzt nochmal zurück zu Stöger. Also es kommt dann natürlich im Tagesgeschäft, ist es dann vollkommen anders. Und bitte, liebe Austrianer, hört es halt jetzt einmal weg. Aber jetzt bin ich kurz der neutrale Stefan, ja? Wenn ein Club wie Rapid ruft und du hast dann die Möglichkeit, einen Club wie Rapid zu trainieren, als österreichischer Trainer, der wahrscheinlich keinen anderen Trainerposten mehr bekommt, weil er entweder zu teuer ist oder weil er glaubt, dass andere Clubs unter seiner Würde sind, jetzt da vollkommen provokant gesagt. Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr plakativ. Dann ruft Rapid und dann will man den natürlich auch trainieren als Trainer, weil was soll er denn sonst noch trainieren? Mit der Austria ist er Meister geworden, Salzburg passt da nicht, zu Sturm passt da nicht. Austria wird er sich nicht mehr antun, vor allem mit der jetzigen Sportführung. Und ja, dann bleibt noch Rapid in Österreich. Ins Ausland wird er wahrscheinlich, weiß ich nicht, da ist er manchmal in Deutschland schon noch im Gespräch. Da habe ich zu wenig Einblick, aber jetzt Österreich war Rapid wahrscheinlich wirklich der letzte Club, den er noch nicht übernommen hat und übernehmen kann. Das überblendet dann, also das überstrahlt natürlich dann noch einiges. Und dann kommst du ins Tagesgeschäft und dann kommst du auch erst in der Realität an und dann musst du dann auch mit den Sachen fertig werden. Aber dass der Peter Stöger einer ist, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, das hat er spätestens beim gestrigen Interview bewiesen, wo er halt ohne Not jetzt auch internes ausgeplaudert hat und wo er eigentlich auch dafür gesorgt hat, dass jetzt in der Länderspielpause wieder ein bisschen Unruhe im Verein herrscht. Das hätte auch anders haben können. Anscheinend ist er da bei Rapid natürlich auch nicht so gut connected wie bei einer Austria, dass er das auch intern lösen kann und dass er da auch intern irgendwie eine Stöger-Fraktion zusammenstellen kann, die da was entscheiden kann. Aber, und ich möchte jetzt da an den Sportdirektor Peter Stöger oder Sportvorstand Peter Stöger, Entschuldigung, Sportvorstand Peter Stöger bei der Austria erinnern, wo dann, wo er Empfehlungen abgegeben hat, wie es weitergehen könnte oder wie es weitergehen sollte, wenn ich jetzt da nur Stichwort Investorensuche sage. Das ist dann nicht nach seinem Wunsch verlaufen und dann hat er gesagt, okay, Leute, das war's mit mir, ich bin dann mal weg. Also, ich glaube, dass der schon noch dahingehend so ein bisschen eine Prinzessin ist, wenn es nicht nach seinem Kopf geht. Ist eh klar, weil man natürlich, weil er natürlich dann den Kopf auch hinhalten muss und auch Rede und Antwort stehen muss, wenn es dann nicht läuft. Und er dann nicht sagen kann, ich habe ja gesagt, machen wir das nicht so, sondern machen wir das so, aber die wollten halt nicht und deswegen habe ich so machen müssen. Aber wenn ich jetzt da das mit einem Unternehmen vergleiche, da habe ich ein gewisses Personal, das muss ich managen, mit dem muss ich fertig werden, mit dem muss ich schauen, dass ich den größtmöglichen Erfolg habe und da muss ich als Manager einfach auch die Qualität haben und wenn ich ein Menschenfänger bin, dann muss mir das ja dann noch einmal einfacher fallen, dass ich da das größtmögliche heraushole und dann muss ich das aber auch so in der Öffentlichkeit irgendwie verkaufen. Und von seiner Marketingfähigkeit ist er halt, hat er bis jetzt meiner Meinung nach in dieser Saison eine 5. Weil jeder Gegner ist der stärkere Gegner als Rapid. Der Kader von Rapid ist nur spannend, ist nicht gut. Also das sagt ja auch viel. Und man steht aber trotzdem in den Top 3 oder in den Top 2 sogar derzeit. Ich weiß es gar nicht, wer Zweiter ist.
Derzeit, ja, Zweiter.
Derzeit Zweiter, ja, ohne dem Sturm hat er ein Spiel weniger, aber ist man Zweiter, ich meine, so schlecht kann es ja dann auch nicht sein, aber man hat ja jetzt da man hat ja das Gefühl, dass die Rapid um einen Abstieg spielt.
Ja, du, Punkteschnitt von 1,9 gibt ihm noch recht, wie gesagt, aber spielerisch ist das Ganze praktisch nicht anzuschauen, aber ich glaube, man kann summa summarum festhalten, Peter Stöger hat den Druck erhöht, auf der einen Seite auf Rapid und ich würde aber auch sagen, auf sich selbst im Umkehrschluss dann auch, zumindest auf längere Sicht.
Ja, er hat schon noch was zu verlieren, weil er hat schon einen Ruf, dass er einer der besten Trainer in Österreich ist. Das hat Markus Katzer gesagt, als man ihn geholt hat. Und dem muss er jetzt natürlich gerecht werden. Und er hat auch, glaube ich, den Anspruch an sich selbst, dass er dieses unzähmbare Pferd Rapid zähmen kann. Aber anscheinend ist es nicht so leicht, wie er sich das gedacht hat und kann er da halt auch nicht, nur weil er Peter Stöger heißt, umstrukturieren, wie er will und wie er sich das vorstellt.
Jo, aber ich glaube, festhalten lässt sich auch, an Rapid sind gerade in der jungen Vergangenheit schon andere große Namen gescheitert und er wird sich da auch einreihen und könnte vielleicht tatsächlich, wenn er nochmal irgendwie Experte oder was wird, sagen, okay, Rapid ist derzeit wirklich irgendwie untrainierbar in diesem Zusammenhang. Ich hoffe es von meiner Warte natürlich nicht. Ich gehe schwer davon aus, dass man versucht, jetzt natürlich sich im restlichen 2025 so gut wie möglich zu verkaufen, sich irgendwie in die Winterpause zu retten und dass dann tatsächlich noch ein größeres Tabula Rasa stattfindet. Mich hat es ja überrascht. Es war eigentlich völlig konträr zu dem, was der Daniel Mandl bei uns in der Derby-Nachanalyse gesagt hat, dass die nächsten Transferphasen noch groß werden bei Rapid. Hat Markus Katzer und die nächste Transferphase ist im Winter eigentlich von sich gegeben, dass im Winter nichts geplant wäre. Weder von Zugang noch von Abgangsseite. Und ja, bin tatsächlich gespannt, was da noch alles passiert. Und wie gesagt, gehe fix davon aus, dass sich jetzt in dieser kurzen Pause nicht irgendwelche bunten Dinge ändern, dass es eigentlich zart bleiben wird bei Rapid. Und ja, muss allen Rapidlern sagen, ihr müsst heuer noch durch 7 Pflichtspiele durch. Die Austria hat nur noch 4 Stück vor der Brust. Rapid jetzt noch 7 Stück. Peter Stöger wird es wahrscheinlich anders verpacken und sagen, andere würden sich wünschen, dass man europäisch spielt. Ja, aber fix ist auch, wenn man da weiter in diese Richtung bleiben wollen würde, muss man, glaube ich, die letzten 3 Spiele komplett alle gewinnen. Und so wie man sich jetzt eben in der jüngeren Vergangenheit präsentiert hat, ist es meiner Meinung nach nicht unmöglich, aber doch utopisch.
Ja, und ich will noch eins zum Kader sagen, auch zur Transferperiode, was du da jetzt gesagt hast vorher. Der Markus Katzer, der sucht bestimmte Spielertypen. Wenn ich mir jetzt so die Meldungen anhöre, wer da alle verpflichtet wurde und was das nicht für Talente sind, was die wieder für ein Potenzial haben und dann noch in 2 Jahren am Transfermarkt oder in einem halben Jahr, ein Jahr am Transfermarkt, das ist alles ein Wahnsinn, das ist alles so toll und dann habe ich so wenig Output aus der Mannschaft. Das ist dann halt, da muss ich mir dann halt schon noch fragen, ist es wirklich ehrlich, einen Peter Stöger zu verpflichten? Oder muss ich dann halt wieder schauen, dass ich einen Trainer verpflichte, der ähnlich wie Robert Klaus denkt und eher in der Philosophie denkt? Ich weiß nicht, ob das immer so gescheit ist, wenn ich große Namen verpflichte, obwohl ich oder ob ich dann nicht lieber bei meinen Idealen bleibe und den Weg einfach weitergehe. Werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, aber ich wollte es auch einmal gesagt haben.
Du, ja, auch dafür gilt hinterher, sind wir dann schlauer. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wer es zuletzt gesagt hat, aber auch das ist ein Fakt. Es ist so, dass sich Rapid in vielen Bereichen entwickelt hat, aber sportlich seit vielen Jahren tritt man mehr oder weniger auf der Stelle und da hinkt man einfach noch gewaltig hinterher, weil das restliche Umfeld wäre ready für mehr.
Weißt du, wo ich auch hinterher hänge?
Beim Tippspiel?
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Yo. No-Go-Tipp-Spiel. Da können wir diesmal, müssen wir gar nicht uns ewig damit aufhalten. An der Spitze liegt der Flo mit 30 Punkten, gefolgt von Leonardo. Liebe Grüße an den Gottfried an der Stelle. Und die Rapid-Viertelstunde jeweils 27. Dann kommt der DJP mit 25. Und dann der Chris 21, der McEder und der Marco mit 24. Marco ja unser Gewinner aus dem Vormonat, mit dem bin ich eher in Kontakt. Hätte eigentlich jetzt schon die Übergabe von Ricola Zuckerl stattfinden sollen. Er könnte es eigentlich derzeit gut gebrauchen. Kehlkopfentzündung, von daher gute Besserung. Aber sobald du wieder fit bist, wird diese Überreichung dann nachgeholt. Wenn ich noch hervorheben will, darf und muss, ist der Chris 21. 22 Punkte, leckt mich am Arsch. Jetzt an diesem zweiten Spieltag gemacht. Also à la Bonheur auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Hättest mal einen gescheiten Tippschein ausgefüllt. Ich habe mich auch nicht so schlecht präsentiert, 17 Punkte gemacht und hält damit auf Rang 19 mit 19 Zählern. Und Stefan, für dich lief es nicht ganz so gut. Du bist auf Platz 54, hast insgesamt 11 Punkte, aber ja, es sind auch nur 8 Punkte Rückstand. Das heißt, auch machbar, noch da Gas zu geben und aufzuholen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Haben aber jetzt wirklich in dieser Woche mal gar nichts zum Tippen, weil Länderspielpause Art 1, das heißt Bundesliga und Liga 2 gibt es nichts zum Tippen. Und die Rapid Damen haben in Liga 2 die Saison schon beendet. Und die Austria Damen, Stefan?
Haben wir da schon getippt, das Anderlecht-Spiel?
Jo, nachdem es schon am 11.11. ist, das heißt eben an wahrscheinlich Veröffentlichungstag, habe ich das schon getippt. Oder haben wir es schon getippt, ja.
Okay, ich habe 1-2 getippt für die Austria-Frauen, falls ihr wisst.
Genau, ich habe 1-1 getippt.
Wie man 5 Punkte erreichen
will. Ja. Genau, und okay. Am nächsten Wochenende sind die Austria-Frauen dann spielfrei, bevor es dann übernächstes Wochenende dann wieder geballt weitergeht mit dem Rückspiel gegen Anderlecht, dann auch nochmal in der Liga, plus eben Liga 2 und Bundesliga dann auch wieder noch am Start. Das heißt, da geht's rund, aber für diesmal gibt es jetzt nichts. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch schon mal einstimmen, alles anschauen, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht getippt haben solltet, das Spiel der Austria-Frauen im Europa-Cup. Stefan, dann ist das jederzeit möglich.
Genau, unter kicktipp.at/nogo könnt ihr euch registrieren und kostenlos mitmachen. Und wir sind ja auch eine Art Service-Podcast. Das heißt, ich kümmere mich derzeit so um das untere Drittel, der Markus so ein bisschen um das obere Drittel und die mittleren Drittel können sich aussuchen, wohin sie sich orientieren. Also wir schauen auf euch beide und ihr werdet von uns nirgends allein gelassen.
Genau, und ihr könnt natürlich auch diesen Monat wieder einen Preis gewinnen. Der Stefan hat es letztes Mal schon gesagt und auch er ist da diesmal dahinter und dran, dass der final gemacht wird. Er hat leider immer noch kein exklusives oder finales Okay, aber wir hoffen fix, dass es am nächsten Montag soweit sein wird und wir dann enthüllen können, was es jetzt nochmal zum Abschluss des Jahres zu gewinnen gibt.
Genau, und das dazu in nächster Woche. Wir werden wahrscheinlich jetzt, was ich so rausgehört habe in unserem Vorgespräch und ziehen wir das Vorgespräch jetzt einfach in die Sendung rein. Wir werden wahrscheinlich wirklich wieder November und Dezember zusammenlegen, oder?
Yes. Mhm. Ist jetzt auch schon so benannt mit NovDev.
Das heißt, wir werden wieder um die... Entschuldigung, red weiter.
Nein, das war's schon.
Wir wollen, also dann wollte ich nur sagen, dass wir dann wahrscheinlich wieder um die Weihnachts- und Silvestergrafik spielen werden.
Genau. Plus eventuell noch ein Adventkalender, wenn wir das auch noch draufpacken wollen, auch wenn es dann im Dezember
sonst
schon drin ist.
Sonst noch ein Wunsch, Herr Fribis. Ja.
So hat es letztes Mal in den Raum gestellt. Es ist kein Muss. Das andere kostet ja, auch wenn vielleicht nicht so wenig.
Hört sie das? Nur Zeit. Hört ihr das? Jetzt ist er vorne. Ja, jetzt ist er vorne und jetzt da ist auf einmal der Adventkalender auch dabei. Wäre er jetzt hinter mir, würde er schon ruhig sein und würde sagen, ja, machen wir nur die Grafiken.
Stefan, die 5 Euro für den Adventkalender für dich würde ich jederzeit auch noch investieren.
Das sind heuer sicher schon wieder 9 Euro, weil Inflation.
Ja, das kann gut sein. Und ansonsten hätte ich dir einen eigenen gebastelt. Hm?
Okay, danke, ja.
Ja.
Na gut, das war's vom Tippspiel.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Jo, Markus.
Ja.
Wir müssen jetzt
auf
noch
die eine
ganz
Stunde
kurz
zu.
Über die Austria. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem noch ganz kurz sagen, es ist Historisches am Wochenende passiert. Die St. Pölten Frauen haben seit 13 Jahren wieder mal ein Cup-Spiel verloren. Nein, seit 13 Spielen oder seit 13 Jahren?
2012. Ich weiß nicht, 2012 haben sie das letzte verloren.
Ja, genau, seit 13 Jahren und das gegen die Austria-Damen, die 2-1 gewonnen haben in St. Pölten im Cup-Viertelfinale. Und es wird einen neuen Cup-Sieger in dieser Saison geben. Jetzt sind natürlich die Austria-Damen die ganz großen Favoritinnen. Schauen wir mal, ob sie es auch dann aufs Spielfeld bringen und ob sie dann noch genauso motiviert sind und keinen Gegner zu leicht nehmen. Ich wünsche es mir natürlich und es ist für Spannung gesorgt im österreichischen Damenfußball jetzt, dass es wieder einen neuen Cup-Sieger in dieser Saison geben.
Genau, wir sind gespannt, ob es dann auf diesem Weg mal wieder einen Titel für Wien gibt, beziehungsweise nach Wien wandert.
Genau. wobei wir das jetzt auch gar nicht abwerten wollen, weil auch die Frauentitel sind gute Titel und sind ja jetzt schon ganz österreichische Meisterschaften, sind jetzt doch schon in einem sehr professionellen Umfeld. Also auch das ist mittlerweile schon sehr weit gediehen.
Nein, überhaupt nicht abwertend, in keinster Weise gemeint gewesen. Nur, ich glaube, ich trotz allem das Aushängeschild der Clubs ist derzeit noch jeweils die Herrenmannschaften, wie wir alle wissen. Und jetzt schon genug beklagt haben in der Sendung, hinkt man da derzeit weit, vergangenen Erfolgen sowieso, aber auch gewissen Ansprüchen hinterher. Und gerade die Frauenmannschaften, die Austria jetzt eben mit diesem Cup-Coup Ad-1, Ad-2 eben als Tabellenführer, Rapid-Frauen auch, immerhin Zweite mit Tuchfühlung auf Platz 1 und den Ambitionen, vielleicht jetzt den Aufstieg in der Saison zu schaffen, sorgen dafür deutlich mehr Freude.
Genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, ja, eine Stunde, du hast recht, aber wir brauchen noch unsere Rausschmeißer-Kategorie und wir wollen natürlich alle auch diese Woche wieder den Markus, wenn auch nur kurz, aber doch singen hören.
Der Song zur Folge.
Ja, wir sind beim Song der Folge und der Markus hat ja in der letzten Woche im Solo-Quickie, wo ich ja verhindert war und er mir bewiesen hat, dass er das auch alleine schafft, einen sehr geilen Song auf die Playlist gegeben. Ich habe sehr lachen müssen, als er mir das geschickt hat, worauf er, auf welchen Song seine Wahl gefallen ist. Und heute bin ich für den Song der Folge wieder zuständig, oder ich durfte meinen Vorschlag durchsetzen. Aufgrund auch eines fehlenden Gegenvorschlags, aber ja, wer nichts ins Rennen schießt, der darf dann auch nicht mitreden. Ich beziehe mich bei meinem Song der Folge auf das Peter Stöger-Video auf Sky vom vergangenen Sonntag, wo mir sofort dieser Song Alle Menschen Samaz wieder E-Mails in die Goschen hauen in den Kopf gekommen ist und deswegen widme ich diesen Song Peter Stöger. Lieber Peter, mögest du dich durchsetzen nach deinen Vorstellungen beim SK Rapid und möge dir dieser Song Kraft geben und das von einem Austrianer, aber das sind wir ja beide ein bisschen, oder?
Ja, immerhin trägt es auch zur Bildung für mich bei. Mir war der Song bis jetzt noch gänzlich unbekannt. Natürlich, worauf er fußt, also auf die Melodie, kenne ich natürlich. Freude schöner Götterfunken. Aber ansonsten diese österreichische Abwandlung war mir bisher noch fremd. Von daher auch wieder was dazugelernt.
Das ist, genau. Ihr könnt den Song der Folge natürlich
überhören, wo es Lieder gibt. Kann man nur sagen.
Genau, ja. Auch das decken wir mittlerweile ab. Ja, da hast du vollkommen recht.
Ja.
Der Song befindet sich auf unserer Spotify-Playlist und auf unserer YouTube-Playlist. Die Links zu den Playlists findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und ja, einfach mal reinhören. Und ihr könnt uns auch Songs zur Folge schicken, natürlich. Das steht nicht außer Frage. Also bitte gerne her damit. Wir übernehmen die dann. Nicht hundertprozentig, aber vielleicht helft uns ja da mal auf die Sprünge, wenn ihr das Spiel der Austria seht, wenn ihr das Spiel der Rapid seht und euch kommt irgendein Song da in den Kopf, dann schickt ihn uns auf den sozialen Netzwerken per E-Mail an nogo.wien@gmail.com und ja, vielleicht seid ihr dann auch Song der Folge. Und ich möchte jetzt noch viel weiter gehen, schickt uns eine Sprachnachricht mit dem Song der Folge und wir spielen die ein, weil dann brauchen wir uns keine Argumentation für den Song der Folge überlegen, sondern dann seid ihr quasi part of the deal. Ist ja auch schön in Österreich,
Stefan,
oder?
Kommt immer wieder auf Ideen, ah Wahnsinn.
Na, erst? Du... Die Folge muss eine Stunde dauern, dass neue Ideen geboren werden.
Ja, na dann blüht euch noch viel. Ich sage natürlich auch jederzeit danke schon mal für euren Input und wir sind froh und glücklich darüber. Und dann schauen wir mal, was so alles daherkommt.
Der Song zur Folge.
Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich bei der nächsten Folge unser Transkript durchgehe und die ganzen Fehler ausbessere, weil ja die KI nicht alles immer erkennt, was wir sagen und das dann auf Spotify auch falsch dargestellt wird. Aber nach einer Stunde, zwei, ich glaube, da wäre ich übermorgen nicht fertig.
Ja, also es war wieder relativ ausführlich. Wir hoffen, es hat euch trotz allem Spaß gemacht. Wir sind natürlich hier und da ins Detail gegangen. Ich denke mal, gerade die Diskussion dann... rund um die Aussehe und Rapid war schon wieder irgendwo befruchtend und hat euch auch gefallen. Stefan hat schon gesagt, wo ihr uns überall Feedback hinterlassen könnt. Nicht nur auf die Song der Folge natürlich, sondern allgemein. Jederzeit willkommen. Wir lesen gerne von euch. Wir hören gerne von euch. Also von daher scheut euch nicht. Jeder Input ist uns recht. Wir nehmen auch gerne Input mit in die Sendung Ad 1. Und wenn es etwas, egal ob Lob oder Kritik gibt, versuchen wir das natürlich ernst zu nehmen. Und ja, auch wir können uns stetig immer noch verbessern und probieren, damit dann zu wachsen.
Genau. Außer wenn man mein Aussehen kritisiert, das geht leider nicht anders. Das ist halt so. Wir verabschieden uns in die Länderspielpause. Wir hören uns nächsten Montag wieder und ich glaube, da kann ich für alle Rapidler und für die Austrianer sprechen, dass wir recht froh sind, dass wir jetzt da auch wieder mal eine Pause haben und unseren Grottenkick dann erst wieder in bisschen weniger als zwei Wochen sehen dürfen oder müssen.
So schaut's aus. Gute Zeit bis dahin, macht's bestens und bis nächster Dienstag dann.
Tschüss, Baba.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.